Wird zum Anfang noch beten, ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, hab Dank, dass wir wieder in dein Wort schauen dürfen. Danke, dass du es uns gegeben hast und dass wir wissen dürfen durch dein Wort, was du willst, wie es gut ist für uns. Und danke, dass du jetzt auch in unserer Mitte bist und öffne uns die Herzen und Ohren, dass wir verstehen und lernen, was du uns sagen willst und dass wir es hinaustragen und auch selber leben. Amen. Es geht weiter im Hebräerbrief. Wie schon angekündigt, letzten Sonntag hat Alvin den Start gemacht, die Einleitung quasi so in den Hebräerbrief gemacht. Heute soll es weitergehen und ich für mich habe so beim Alvin so den Hauptpunkt rausgenommen. Wir müssen nicht zu den Boten des Königs, wir dürfen zum König selbst kommen. Und nicht so, wie es zum Beispiel die katholische Kirche lehrt, dass man über Umwege zu Gott kommen darf. Nein. Wir dürfen direkt zu Gott kommen. Warum kann ich das behaupten? Oder warum können wir das so den anderen weitergeben? Was berechtigt uns, zum König direkt zu kommen? Welchen Status haben wir? Genau, Gabi, laut.
Wir sind die Kinder Gottes.
Genau, wir sind Kinder Gottes. Wir sind die Kinder des Königs. Wir sind Königskinder. Und warum können wir das behaupten? Gabi, woher will ich das wissen? Oder die anderen, muss ja nicht alles Gabi sagen. Schwarz auf weiß, danke Peter, richtig. Schwarz auf weiß, kannst du mir auch eine Bibelstelle nennen, wo? Nein, musst du nicht. Johannes 1, dürft ihr aufschlagen. Johannes 1, die Verse 11 und 12. Eigentlich ist es 12, aber ich nehme 11 noch mit. Johannes 1, ich lese ab Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus kam in die Welt, um uns verlorene Menschen zu retten und nicht nur um uns zu retten, sondern um uns Königskinder zu machen, Gottes Kinder. Wir sind seine Kinder. Jesus kam zwar zuerst für die Juden, diese haben ihn abgelehnt, zumindest die meisten, wie wir im Vers 11 lesen, also Johannes 1, 11. Und daraufhin wurde es uns zuteil, dass auch wir Gottes Kinder sein dürfen. Und das ist so herrlich, das dürfen wir uns gern mal ein bisschen so, auf der Zunge kann ich jetzt nicht sagen, aber so im Inneren, die Bibel würde sagen, im Herzen zergehen lassen. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es ums Kapitel 2. Das würde ich euch vorlesen. Das sind 18 Verse, das ist eigentlich nicht so viel. Also Hebräer 2. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist. Da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, der den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum: Siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Petrus sagt schon später, dass der Hebräerbrief nicht leicht ist. Ich kann dem zustimmen. Paulus hat immer sehr komplizierte Sätze, aber wir können viel aus diesem Text hinausnehmen. Ich werde jetzt nicht alles im Detail ansprechen. Ich werde es quasi mit euch so ein bisschen zusammenfassen und so ein paar Punkte herausnehmen, was wir so für uns oder was ich für mich besonders herausnehmen konnte, sage ich es mal so. Aber wie gesagt, ich werde nicht überall ins Detail gehen, sondern wir werden das mehr oder minder zusammenfassen. Mir ist schon gleich am Anfang aufgefallen, in den ersten Versen wird etwas ganz klar. Und zwar ist mir klar geworden, dass Gottes Wort wahrhaftig, also die Wahrheit ist und ganz gewiss, das heißt, das, was Gott verspricht, was Gott in seinem Wort sagt, dass das auch wirklich eintreffen wird. Und was er ankündigt, das hat Bestand. Paulus sagt hier, ich gebe es mal sinngemäß wieder, dass wenn das Wort, dass die Engel, wir können ja auch Boten übersetzen, dass wenn ihr überbrachtes Wort schon so gewichtig war, wie viel mehr das Wort, das Jesus gesagt hat, wie viel mehr das Evangelium, das Jesus den Menschen gebracht hat, Evangelium ist ja die gute Botschaft, wie viel mehr Gewicht hat die gute Botschaft, die Jesus uns gebracht hat. Dann kommen wir auch wieder auf das, es ist echt krass, wie sich alles wieder fügt. Das, was der Udo angesprochen hatte, kommt nachher. Und der Friede hat es auch angesprochen, dann in seinem Teil. Paulus macht so klar, dass diejenigen, die das Evangelium hier auf der Erde schon ablehnen, nach dem Tod ganz sicher keine weitere Chance haben werden. Gerade in unseren Breitengraden hat jeder Mensch Zugang zum Evangelium. Und jeder hat die Chance hier, mit Sicherheit mehr wie nur 1 oder 10 Mal auf das Evangelium zu antworten. Und deswegen hat jeder Mensch hier auf dieser Erde, solange noch Gnadenzeit ist, die Chance, das Evangelium anzunehmen. Und er muss ja nur glauben. Aber nach dem Tod ist ein Schlussstrich gezogen. Die Amis sagen so schön Deadline, die Todeslinie. Wenn die überschritten ist, gibt es keine weitere Chance. Und es wird dann auch keiner sagen können, dass er keine Chance hatte. Und deswegen ist es so wichtig, und deswegen betont Paulus auch hier, dass man auf keinen Fall diese Chance vergehen lassen sollte, sondern dass man das Evangelium annehmen muss. Und das Evangelium ist ja, wie gesagt, die gute Botschaft, dass wir aus Gnade gerettet sind und durch Glauben gerettet werden. Und Jesus hat sie zuerst verkündigt, sagt Paulus hier. Und dann haben es die Zeugen um ihn herum, die ihn selbst gehört haben, haben das Ganze nochmal bestätigt und auch weitergegeben. Und es wird auch heute noch weitergegeben, dieses Evangelium. Und es ist auch wichtig, dass wir es hinaustragen in die Welt, dass noch viele mehr, bei uns mit Sicherheit nicht zum ersten Mal, aber dass sie es immer wieder zu hören bekommen. Dass sie diese rettende Gnade wahrnehmen und den Schritt zu Gott tun. Und ich finde es so toll, Gott hat es nicht nur in Wort uns Menschen bringen lassen, beziehungsweise damals den Menschen, aber für uns auch heute, sondern was war noch, was lesen wir noch in den Versen, was hat Gott noch dazu getan? Er hat ja nicht nur die Worte überbringen lassen, sondern Er hat das Ganze bestätigt. Danke, Udo. Er hat das Ganze bestätigt nochmal. Sag's nochmal, Udo.
Das waren Zeichen, Macht, Taten, Wunder.
Genau, und das ist so quasi so dieses finale i-Tüpfelchen, oder man könnte, andere beschreiben es auch mit der Kirsche auf der Sahnehaube. Das ist so dass dieses krönende Ende, in dem er uns den Heiligen Geist ausgegossen hat. Der Heilige Geist führt uns in der Wahrheit. Und wer ist die Wahrheit? Jesus hat von sich gesagt, er ist die Wahrheit. Was macht also der Heilige Geist quasi? Er zeigt uns den Willen Gottes und er führt uns darin. Und so dürfen wir uns verändern lassen, immer ähnlicher zu Jesus hin, immer ähnlicher wie Jesus. Das heißt, Gott hat uns nicht einfach nur mit Worten stehen lassen, er hat das Ganze wirklich bestätigt. Jeder, der in der Kinderstunde war, kennt diese ganzen vielen wunderbaren Geschichten. Die ganzen Wunder von Jesus und was Gott alles getan hat, um zu bestätigen, dass Jesus sein Sohn ist. Und dass das die Wahrheit ist, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Es ist so wunderbar, Gott lässt uns nicht einfach nur immer in Worten alles lesen, also hier aus der Bibel rauslesen, sondern er hat es bestätigt und er tut es auch heute noch. Auch heute können wir Gott noch erfahren. Gottes Wort wird auch heute noch bestätigt. Das können wir auch zum einen, was früher geschehen ist, zu biblischen Zeiten, das können wir in der Bibel nachlesen, die ganzen Prophetien, die in Erfüllung gegangen sind. Wir können auch in Geschichtsbüchern heute noch nachlesen, was nach der Zusammenfassung der Bibel alles in Erfüllung gegangen ist. Das können wir alles nachlesen. Man muss sich einfach mal die Mühe machen. Wobei heute ist es ja gar keine Mühe. Heute kannst du es einfach mal im Internet googeln. Du musst nicht mal in eine Bibliothek gehen und fette Schinken wälzen. Du kannst sogar einfach nur eine KI fragen und hoffen, dass sie es dir richtig sagt. Und deswegen machst du es lieber nicht über die KI, sondern du liest es dir selber nach. Weil die KI erfindet etwas, wenn sie etwas nicht weiß oder nicht sagen darf. Deswegen ist die KI der letzte Mist. Deswegen passt auf, wie ihr mit KI umgeht. Da wurden wir auch in der Arbeit gebrieft, also geschult, dass der KI ganz viel Mist ausspuckt, wenn sie etwas nicht weiß. Deswegen Hirn selber einschalten. Genau, zurück zum Eigentlichen. Die Bibel wird bestätigt. Gottes Wort, Gott bestätigt sein Wort. Ja, wem das nicht reicht, was in der Bibel steht und was in Geschichtsbüchern steht, der liest einfach mal als kleines Beispiel Matthäus 24, was Jesus für die unsere Zeit vorausgesagt hat. Und dann schaut er mal einmal links, einmal rechts, einmal vorne, nach hinten, macht einmal die Glotze an und dann weiß er, was Sache ist. Weil wenn wir umschauen, wie die Welt gerade drauf ist, dann erfüllt sich nämlich genau das, was in Matthäus 24 ist. Und das werde ich euch nicht verraten, das dürft ihr selber nachlesen. Die meisten wissen es wahrscheinlich sowieso schon. Da dürft ihr selber mal einen Schinken wälzen. Und dann kommen wir zu einem Punkt, und zwar im Vers 4, dieser kleine Nachsatz, Nebensatz, wo sich viele daran gestoßen haben. Ich werde ihn nicht vertiefen. Ich vermute, Friede, das wirst du mal machen. Und zwar geht es um diesen kleinen Beisatz nach seinem Willen. Und wie schon gesagt, da gab es viel Streit, da gab es viel Spaltung darüber. Weil manche behaupten, Gott erwählt sich die Seinen, hat sich die Seinen erwählt. Aber wenn jemand die ganze Bibel liest und die Bibel studiert, dann weiß er, wie Gott ist und dann weiß er, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und wenn man dieses ganze Puzzle zusammensteckt und dieses Wesen Gottes dazu betrachtet, dann kann man eigentlich nur zum einen Schluss kommen. Und zwar, dass Gott will, dass alle gerettet werden. Wie gesagt, macht euch mal die Mühe. Lest mal die Bibel im Zusammenhang. Schnappt euch mal diese Verse, die angeblich darauf hinweisen, dass Gott erwählt, was nicht der Fall ist. Und lest es im Kontext, lest es alles mal zusammen. Ich mache das einfach mal ganz kurz in zwei Punkten, die ich euch nennen will, die eigentlich schon ganz klar darauf hinzeigen. In diesem Kapitel 2 haben wir schon zwei Punkte gelesen, dass Gott will, dass alle gerettet werden. Aber ich will mal Johannes 3, Vers 16 rausnehmen. Das kennt eigentlich jeder auswendig. Da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, und mit jeder ist alle gemeint, das heißt, jeder Mensch, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jetzt würde aber einer, der sagt, die Erwählung ist alle Erwählten, dann würde ich sagen, jetzt machst du mal langsam. Glaubst du, dass die Bibel wirklich die Wahrheit sagt und dass die Bibel konkret das ausdrückt, was Gottes Wort ist, dann liest du das Ganze nochmal mit jeder und alle. Und damit sind wirklich alle Menschen gemeint, weil die Bibel ist konkret. Und wenn sie wirklich konkret ist, dann würde da nicht stehen, auf dass jeder, der glaubt, gerettet wird, sondern dann würde da stehen, damit jeder, der von Gott erwählt ist, an ihn glaubt und nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Dann würde das so drin stehen. Weil die Bibel ist konkret und die Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel ist Jesu Wort, Gottes Wort. Und dann dürfen wir es auch so nehmen, wie es da steht. Aber ich bleibe jetzt mal so ein bisschen wir schwimmen mal noch ein bisschen an der Oberfläche und will euch so zwei Punkte geben, die das eigentlich schon klar machen. Die Bibel ist konkret. Jetzt will ich euch noch einen weiteren Punkt nennen und das ist, wie wird Gott uns in der Bibel beschrieben, wenn wir mal in Bezug auf die Familie gehen. Wir haben am Anfang gesagt, wir sind Gottes Kinder. Alle Menschen sind von Gott geschaffen. Durch Jesus sind wir direkte Königskinder geworden. Aber wir sind dennoch, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und jeder Mensch, jeder Sünder, egal wie schlimm er ist, ist von Gott geliebt. Nicht seine Sünde ist geliebt. Die Sünde hasst Gott. Aber jeder Mensch ist von Gott unendlich geliebt. Deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt, der für uns stellvertretend gestorben und wieder auferstanden ist. Da kommen wir nachher noch drauf. Also wir sehen jetzt Gott als den Vater. Und er wird uns als liebender Vater beschrieben. Wenn ein liebender Vater in seine Familie schaut, wird er da sich einzelne Kinder herauspicken und die retten und den Rest einfach verloren gehen lassen? Er sprengt doch alles, oder? Niemals. Und das ist eigentlich schon so ein logischer Punkt. Wenn wir den betrachten, Gott ist ein liebender Vater, dann wird er doch niemals nur Einzelne erwählen. Er will doch, dass alle gerettet werden. Und deswegen steht auch in der Bibel wirklich alle. Und wenn wir jetzt nochmal in den Vers 9 ein bisschen vorspringen aus Hebräer 2, also Hebräer 2, Vers 9, dann steht da, das hat der Udo auch vorhin vorgelesen, er hat für alle den Tod geschmeckt. Da steht nicht, er hat für seine Auserwählten den Tod geschmeckt. Nein, er hat für alle Menschen den Tod geschmeckt. Und er will, dass alle gerettet werden. Die weiteren Verse, also 5 bis 18, die werde ich jetzt nur oberflächlich zusammenfassen, die Zeit rennt uns eh davon. Also in den Versen 5 bis 18 geht Paulus auf Jesus als den Messias ein und bezeugt, dass Jesus, also er bezeugt mit verschiedenen Prophetien aus der Bibel, dass Jesus der wahre Messias ist. Und er schreibt auch ganz eindeutig, dass Gott sich den Menschen annimmt, also wirklich allen annimmt. Und er zeigt auf, dass Jesus seine Gottheit verlassen hat und Mensch wurde. Menschen wie wir, ein jeder Einzelne. Udo hat es auch vorgelesen. Er wurde geringer als seine Engel, als seine Boten. Denn er wurde sterblich. Und er hat das volle Empfinden der Menschen gehabt. Er hatte das gleiche Empfinden wie wir alle Menschen gehabt. Aber er war standhaft. Er war ohne Sünde. Das ist das, was ihn von uns unterschieden hat. Er war voll Mensch wie wir, aber ohne Sünde. Und deswegen konnte er dieses stellvertretende Opfer für uns vollbringen. Durch sein Leiden und Sterben hat sich Jesus nicht nur mit uns als Menschen identifiziert, durch diese Sterblichkeit, die wir als Menschen haben, die er als Gott nicht hat. Dadurch hat er sich nicht nur damit identifiziert, damit er uns verstehen kann, wie es ist, durch den Tod zu gehen, was er sowieso verstanden hätte oder hat oder tut, sondern was für einen Sinn hat dieser Tod gehabt? Er hat den Sieg errungen über den Tod. Wir lesen in den Versen, dass er dem Tod, dem Teufel, die Macht genommen hat. Er hat den Sieg über den Tod errungen und hat den Menschen, die in dieser Todesfurcht gelebt haben, die in dieser Angst vor dem Tod gelebt haben, denen hat er Befreiung schenken können. Die hat er herausgenommen aus dieser Todesangst, wenn sie an ihn glauben. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt und ihn annimmt, wird befreit von dieser Todesangst. Denn Nach dem Tod geht es erst richtig weiter. Wir haben ewiges Leben durch Jesus bekommen. Er hat uns gerettet. Mit seiner Auferstehung hat er bewiesen, dass er stärker ist wie der Tod. Er hat den Tod besiegt und kann uns das ewige Leben geben, wenn wir denn an ihn glauben und es annehmen, wenn wir sein Geschenk annehmen. Jesu Opfer gilt auch heute noch. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das ist Gnadenzeit. Jeder Mensch, der lebt, und gerade in der heutigen Zeit, ich sage mal 99,9% Menschen, es gibt ja angeblich noch ein Volk, das unerreicht ist, aber selbst da ist schon ein Christ hingegangen und der wurde zwar getötet, aber wir wissen nicht, was dieser Samen noch bringt. Mit Sicherheit wird es zum Guten, denn Gott macht keine Fehler. Aber heutzutage, sage ich jetzt mal grob übers Alle gerundet, hat jeder Zugang zum Evangelium und jeder darf sich für Gott entscheiden und jeder darf aus dieser Todesangst heraus und wird von diesem ewigen Tod befreit, der glaubt. Die Welt da draußen, damit meine ich die Nichtchristen, sind tot in der Beziehung zu Gott. Ich denke, jeder, der so ein bisschen hinausschaut, sieht das. Jeder, der weiß, wie sich Gott den Menschen vorgestellt hat und sieht, wie, ich sag mal bös pervers, der Mensch da draußen ist, der sieht, dass der Mensch tot zu Gott ist. Aber so muss es nicht bleiben. Und deswegen hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt und uns die Rettung geschenkt durch ihn. Wir müssen nur glauben. Kommt zum Schluss und am Schluss der Verse steht, dass Gott sich dem Samen Abrahams annimmt. Damit sind nicht nur die Juden gemeint, sondern alle Gläubige. Denn Abraham ist der Glaubensvater aller Gläubigen. Mit ihm hat das Ganze angefangen und wir sind quasi seine Nachkommen, seine Glaubensnachkommen. Wie gesagt, Jesus war in allem uns gleich, außer der Sünde. Er hat das Leiden, die Schmerzen, die Trauer, die Krankheit, all die Versuchungen, aber auch die Freuden mit durchgemacht. Ihm ist alles bekannt, wie wir uns fühlen und deswegen dürfen wir mit allen Sorgen und Freuden zu ihm kommen. Wir müssen nicht nur mit Sorgen zu ihm kommen, wir dürfen ihm auch sagen, was gut ist. Ich freue mich immer sehr, wenn meine Kinder mir sagen, über was sie sich freuen und was sie gut gemacht haben, was ihnen gelungen ist. Ich will aber auch immer wissen, wenn es ihnen schlecht geht, dass ich ihnen helfen kann. Ich weiß es zwar meistens vorher schon, aber ich will es gerne hören. Weil das ist Beziehung, das ist Gemeinschaft. Und das brauchen die Kinder auch. Ich glaube, wenn ich meine Kinder immer nur abweisen würde und nie auf sie eingehen würde, irgendwann würden sie nicht mehr kommen, ganz sicher. Jesus sieht auch heute noch unser Leid und unsere Freuden und deswegen beschreibt Paulus ihn als den hohen Priester. Und warum hoher Priester? Was hat einen hohen Priester ausgemacht? Wer kann das mal kurz sagen? Steht da eigentlich drin? Er ist stellvertretend für das ganze Volk zu Gott gekommen und hat Sühnung für das Volk erlangt, sage ich mal. Und genauso hat Jesus durch sein Opfer alle Schuld für uns gesühnt. Und durch ihn und durch sein Sterben und Wiederauferstehen dürfen wir leben, weil er es uns gegeben hat. Was können wir daraus lernen? Beziehungsweise was habe ich für mich daraus gelernt? Gottes Wort ist was wahrhaftig. Was er sagt, das kommt und das besteht. Jesus wurde klein für uns und gab sich aus Liebe für uns. Durch ihn dürfen wir leben. Und es ist ganz sicher, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und nicht nur Einzelne. Jeder darf sich hier auf dieser Erde für Gott entscheiden. Jeder hat, also aufgerundet, hat jeder Mensch Zugang zum Evangelium. Und Gott offenbart sich auch denen, die wirklich aus tiefstem Herzen nach ihm suchen. Es gibt viele Glaubensberichte, Glaubenszeugnisse von verschiedenen Nationen, wie Gott sich ihnen offenbart hat. Es ist ganz interessant mal zu lesen oder sich anzuhören. Gibt es auch im Internet zum Anhören. Aber nach diesem Leben, nach der Deadline, gibt es keine weitere Chance. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Menschen hier Zeugnis sind, dass sie zu Jesus kommen, dass sie sehen, mit Jesus werde ich verändert, mit Jesus kriege ich Leben. Jesus hat für uns Sühnung erlangt. Durch ihn dürfen wir leben. Und durch ihn sind wir gerettet. Damit lasse ich euch in die Woche.